Da wir letztes Mal nicht online waren und sowieso schaden kann es eh nicht, ich mache noch mal so eine ganz kurze Wiederholung. Also wir sind ja jetzt gerade in Kapitel 2.4. Und das ist natürlich ein super wichtiges Thema, diese Erhaltungssätze. Ja, das ist immer schön, wenn man weiß, was es für Erhaltungsgrößen gibt. Und wir betrachten halt mal wirklich ein abgeschlossenes System aus zwei Teilchen. Ja, und dann abgeschlossen, also das heißt, es gibt nur Wechselwirkungen zwischen den beiden Teilchen. Also nicht irgendwie sowas wie hier, ich habe einen Körper und betrachte die Erde einfach so als Gravitationsquelle oder so, also als äußeres Gravitationsfeld und vernachlässige die Rückwirkungen auf die Erde. Also es ist wirklich jetzt ein abgeschlossenes System. Das schönste Beispiel, was wir auch ausführlich jetzt in den nächsten anderthalb Wochen machen, ist die Planetenbewegung, also ein Planet um die Sonne. Ja, aber jetzt erstmal so können wir uns mal ganz allgemein Gedanken machen über Erhaltungssätze. Und ja, was wir eigentlich wissen, sind erstmal diese Newtonschen Axiome. Und ja, wenn man das erste und das zweite zusammenfasst, dann hat man ja sowas wie diese Bewegungsgleichung M1 mal die Beschleunigung vom Teilchen 1, also die zweite Ableitung des Ortes nach der Zeit. Und dann haben wir hier eine Kraft, eine Wechselwirkungskraft, die auf das Teilchen 1 wirkt aufgrund der Anwesenheit von dem Körper 2. Und entsprechend für Teilchen 2. Wenn man so will, ist das so was wie Newtonsche Postulate 1 und 2. Also es war dieses Trägheitsgesetz, wenn gar keine Kraft da ist, dann bewegt sich das Teilchen geradlinig gleichförmig oder bleibt im Besonderen in Ruhe. Und das Zweite war halt, dass die Kraft proportional zur Beschleunigung ist und die Proportionalitätskonstante hat dann die Masse definiert. Oder umgekehrt, ist ja irgendwie so eine wechselseitige Definition zwischen Kraft und Masse. Und dann gab es halt noch Newton Nummer 3. Das war, dass wenn auf das Teilchen 1 die Wechselwirkungskraft F12 wirkt, dann muss umgekehrt auch auf Teilchen 2 die gleiche Kraft wirken, halt umgekehrt. Also umgekehrtes Vorzeichen. Ja, wenn ich hier auf den Tisch drücke, dann übe ich eine Kraft auf den Tisch aus, aber der Tisch reagiert da zurück mit der gleichen entgegengesetzt gerichteten Kraft auf meinen Daumen. Also das war das. Und ja, und aus dem alleine kann man schon, das hatten wir da letztes Mal gesehen, das war dann, also ich mache das jetzt nicht nochmal so ausführlich, aber nur damit wir es nochmal beieinander haben, also 241 habe ich einfach auch Impulserhaltung genannt. Das ließ sich auch sehr leicht herleiten. Wir addieren einfach die beiden Gleichungen und dann kommt da raus M1 R1 Punkt Punkt plus M2 R2 2 Punkt, also immer doppelt zweite Zeitableitung und dann hier F12 plus F21 ist halt wegen der Newton Nummer 3 0. Und daraus kam halt raus, dass P, ja, ich kann das einmal hoch integrieren, dann eine zweite Ableitung einmal integriert, gibt die erste Ableitung, also M1 R1 Punkt plus M2 R2 Punkt, das kommt auf der linken Seite raus. Und hier drüben, naja, das ist halt 0 integriert, gibt eine Konstante. Ja, das heißt, die Anfangsbedingungen legen ein für alle Mal diese Größe fest. Die ändert sich dann nicht mehr mit der Zeit und das Ding ist der Gesamtimpuls. Und das weist irgendwie schon darauf hin, dass es vielleicht bequem ist, wenn man neue Koordinaten einführt. Das sind einfach Linearkombinationen der alten, also da ist einmal dieser Schwerpunkt. Ja, das war einfach, wenn ich hier diese Seite auch nochmal integriere, dann kriege ich irgendwas raus mit den Orten. Hier drüben dann natürlich P0 mal T. Aber jetzt, ja gut, also wenn ich, wie gesagt, wenn ich das integriere auf der linken Seite, kriege ich sowas raus wie M1 R1 Punkt plus M2, nein. Ich integriere ja, also der Punkt auch weg. Ja, integrieren nach der Zeit, Zeitableitung nach der Zeit integriert, gibt die Funktion selber. Und ich will aber wieder haben den Ort, da muss ich durch eine Masse teilen und da ist es halt bequem, durch die Gesamtmasse zu teilen. Also groß M ist die Summe aus den Massen. Und dann, was dann noch, ich brauche ja noch einen Satz Vektoren, also noch drei, also das sind drei Komponenten, insgesamt brauche ich sechs Komponenten, wegen sind ja zwei Teilchen, also drei Ortskomponenten für jedes Teilchen. Und da ist es halt, kommt jetzt gleich bequem diese Kombination zu nehmen, das ist die also relativ Koordinaten. Naja, also dann das erste ist dann waren diese Zentralkräfte. Und was habe ich da alles? Schwerpunktsatz. Ein Drehimpuls. Ja, und den Schwerpunktsatz, den können wir eigentlich gleich herleiten, den haben wir ja schon praktisch dastehen, weil aus P das war ja definiert als M1 R1 Punkt plus M2 mal R2 Punkt. Und wenn Sie das angucken, dann ist das gerade M mal Groß R-Punkt, also die Geschwindigkeit des Schwerpunkts, und das ist aber konstant. Und damit kann ich das nochmal integrieren und dann kriege ich halt raus, erst durch m teilen, dann kriege ich links raus r Punkt und wenn ich das nach der Zeit integriere, kriege ich r raus. Dann p0 durch m ist natürlich immer noch konstant mal t, ja, Integration. Konstante nach der Zeit gibt irgendwie diese Konstante mal t und dann natürlich noch irgendeinen Anfangsort, weil der, wo der Körper bei oder dieser Schwerpunkt bei t gleich 0 war. Also das heißt, Schwerpunkt Schwerpunkt bewegt sich geradlinig gleichförmig, also wie ein kräftefreies Teilchen. Genau, und dann, ja gut, jetzt malen wir das mal hin. Jetzt kommt der Spezial, jetzt mache ich diese Kräfte, die sind sehr allgemein. Um da jetzt weiterzukommen, mache ich nochmal so eine typische Annahme, also gerade die Gravitationskraft, die wir dann nachher kriegen. Also hier ist mein Ursprung von meinem Bezugssystem. Hier ist mein, wie rum habe ich es gemalt? Genau, da ist mein M1. Da mein M2, diese Massenpunkte. Dann ist das hier der Ortsvektor R1 von dem einen und der Ortsvektor R2 von dem anderen Teilchen. Und dann ist natürlich hier, das ist so, das hier ist dieser Relativvektor, ja, weil der ist ja R1 minus R2 und es stimmt schon, ne? Weil R2 plus dieser rote Vektor ist R1, also ist der rote Vektor R1 minus R2 und natürlich sitzt auch dieser Schwerpunkt auf der Verbindungslinie da irgendwo. Ja, wenn das Ding, dann nennen wir den mal groß S, das ist der Schwerpunkt. Und der liegt halt hier irgendwo auf dieser Länge und die Seitenverhältnisse sind halt die Massenverhältnisse hier. Das ist sowas wie ein gewichtetes Mittel aus den Ortsvektoren. Ja. Und jetzt machen wir halt eine Annahme. Ich male es mal hin, wenn es eine abstoßende Wechselwirkung ist. Jetzt machen wir die Annahme Zentralkräfte. Ja, das hier ist dann F1, 2 und Zentralkräfte heißt, die wirken in die Richtung dieser Verbindungslinie zwischen den Massenpunkten. Und naja, und dann entsprechend wegen dem Newton Nummer 3 muss die Kraft so aussehen, gleich lang, aber entgegengesetzt. Ja, und jetzt kann ich das hier schreiben, F1,2. Das soll eine Kraft sein, die nur von diesem Relativabstand abhängt und die Richtung eben von diesem roten Vektor hat. Also die soll so aussehen, R1 minus R2 und irgendeine Funktion des Abstandes. Ja, und in meinen neuen Koordinaten ist das natürlich einfach R Vektor F von R Vektorbetrag und der hier ist gerade umgedreht, also minus F21. Dann kam raus, ich kann das da umkehren, also diese, ich kann die alten Koordinaten R1 und R2, das können Sie mal alles nachrechnen, haben wir letztes Mal gemacht. Es ist nicht schwierig, das ist einfach ein bisschen lineare Gleichungen auflösen. Und R2 ist R minus M1 durch M mal R. Und wenn ich das da jetzt alles einsetze, Fragen? Alles gut? Okay, wenn ich das da oben einsetze, oder ich kann auch einfach die Differenz bilden von den beiden Gleichungen. Ja, ich habe schon eine Bewegungsgleichung für M mal R2-Punkt, kann ich sofort hier ablesen. Das ist offensichtlich die Ableitung von P, und da haben wir gesagt, das ist konstant. Da oben steht es ja, das ist gerade 0. Und für klein r, da muss ich die Differenz von den beiden Gleichungen da oben bilden und dann hier einsetzen meiner Zentralkraft. Also das halt, der Ansatz hier, das ist eine Zentralkraft. Ja, hängt nur vom Relativabstand ab und ist auch in Richtung von diesem Relativabstand gerichtet. Also dann kriege ich raus, nicht da ein bisschen, das ist ein bisschen Rechnerei. Dann kriegt man raus die andere Gleichung, also die für klein r. Da gab es dann diese reduzierte Masse. Ja, einfach alles da, also hier die Differenz bilden von der Gleichung und dann einfach alles durch klein r und groß r raus ausdrücken. In der Differenz fällt das groß r raus und dann hat man hier so ein gewichtetes Mittel. Und dann kam am Ende eine effektive Gleichung raus, die sehr viel einfacher aussieht. F von r Betrag mal r. Und das μ, das war gerade diese reduzierte Masse. Ja, und dann hatten wir noch gesehen, naja, wir wollen immer, wenn wir Erhaltungsgrößen haben wollen, irgendwas wollen wir 0 rauskriegen. Und dann sehe ich, wenn ich davon das Kreuzprodukt mit R bilde, dann steht hier R Kreuz R und das Vektorprodukt von einem Vektor mit sich selber gibt immer 0. Ja, also aus dem hier kommt raus μ mal R Kreuz R 2 Punkt gleich der Nullvektor. Und dann hatten wir uns überzeugt, das kann ich schreiben als die Zeitableitung von μ mal R Kreuz R Punkt. Gleich 0, und naja, das Ding haben wir ja dann, das ist der Relativdrehimpuls wenn man noch schreibt, klein p kann ich noch als μ mal r Punkt definieren. Das ist der Relativimpuls. Dann ist dieser Relativbahnimpuls einfach r Kreuz klein p. Und dann hatten wir noch hergeleitet, was heißt das, dass, ja gut, das Ding ist erhalten. L rel 0 gleich Konst. Ja, weil die Ableitung von dem Ding verschwindet, also ist die Funktion selber eine Konstante. Und dann hatten wir noch hergeleitet, wenn man sich jetzt definiert, ein Gesamtdrehimpuls. Ja, das war dann J. Ja, das sieht ähnlich aus wie das Konstrukt hier, nur halt für das Teilchen 1 und für das Teilchen 2 addiert. Und dann kam nach einer ziemlich langen Rechnung raus, wenn man das Zeitableitung davon bildet, kam am Ende raus m mal jetzt mit allem, was wir hier ausgerechnet haben. Also da war hier das R. Wenn man das alles einsetzt da, also R1 und R2 durch klein r und groß r ersetzt und dann da alles mögliche umformen, dann kommt man am Schluss auf diese Gleichung. M mal r, jetzt habe ich da m mal v geschrieben, dann kann ich auch groß p schreiben. Ne? Ja, also das groß v ist Punkt und das ist P0 durch groß M, dann steht da MR0 Kreuz P, aber P ist ja auch konstant, also das ist auch gleich P0 plus LREL und das ist nee, ohne Punkt, sorry. Ohne Punkt und das ist konstant. Ja, also nochmal ganz kurz, aus Newton 1 bis 3 folgt immer, dass der Gesamtimpuls konstant ist, also drei Erhaltungsgrößen, jede Komponente für sich ist erhalten. Und dann, ja gut, daraus folgt dann, dass der Schwerpunkt sich geradlinig gleichförmig bewegt. Das ist der Schwerpunktsatz. Und dann kam schließlich raus, dass dieser Gesamtdrehimpuls erhalten ist, aber auch dieser Relativdrehimpuls für sich. Und das ist jetzt schön, weil jetzt haben wir schon für Groß R haben wir ja die Bewegungsgleichung gelöst. Ja, für vorgegebenen Anfangsort und vorgegebenen Anfangsimpuls bzw. Anfangsgeschwindigkeit ist das meine Lösung. Bewegt sich halt geradlinig gleichförmig. Mit konstanter Geschwindigkeit also auf einer Geraden. Und dann haben wir noch zu lösen diese Bewegungsgleichung. Die sieht aus wie die Gleichung für ein Teilchen in einem äußeren Kraftfeld. Ja, und aber wenn ich dann das klein r noch habe, kriege ich einfach hier mit den Gleichungen auch die Bewegung für, also die Lösung für R1 und R2. Also wir haben Drehimpuls, Schwerpunkt und Gesamtimpulssatz. Und jetzt kennen Sie noch Energie. Und ja, das ist nicht ganz so trivial, deswegen mache ich da erstmal einen Schritt zurück. Mal erst noch mal eine eindimensionale Bewegung. Ja, der Energiesatz. Da muss ich noch eine Annahme machen über die Kräfte. Und die müssen wir uns jetzt mal überlegen. Und da ist es einfacher, erstmal und da nehmen wir wieder unser Lieblingsbeispiel. Also das müsste jetzt 2, 4, 3 genau. Also wie gesagt, bevor ich aber hier in die volle Betracht mit Vektoren eingehe, mache ich nochmal einen Einschub. Energie. Für eindimensionale Bewegung. Und dann nehmen wir mal wieder unser Lieblingsbeispiel, den harmonischen Oszillator. Also das war ja sowas hier. An so einer Stange befestigten Massenpunkt, der hier so, also hier soll x gleich 0 sein, meinetwegen y. Ja, und wenn das Teilchen hier sitzt, soll die Feder schön entspannt sein. Und dann, naja, wenn er hier sitzt, dann habe ich halt eine Kraft F gleich minus k mal. Jetzt mache ich nur die Komponente. Ja? Also, wie gesagt, eindimensional alles. Dann schwingt das Ding hier hin und her. Wir hatten das auch sicher, glaube ich, schon mal gelöst. Aber jetzt wollen wir anders drauf gucken. Also wenn ich das habe, dann habe ich hier einfach diese eine Komponente brauche ich nur. Die Beschleunigung m mal x2 Punkt ist, also das soll Masse m haben, ist minus k mal x. Naja, jetzt wollen wir gern immer sowas haben. Ich habe immer ganz gerne totale Zeitableitungen dafür, Erhaltungssätze. Jetzt schreibe ich den schon mal, die Bewegungsgleichung schon mal anders hin. Ich bringe den Term darüber. Da steht 0. Das habe ich immer gern für Erhaltungssätze, aber was ich, aber ich bräuchte hier auf der linken Seite was mit einer totalen Zeitableitung. Und naja, gut, wenn man den Trick nicht kennt, ist es gar nicht so einfach, da drauf zu kommen, aber der Trick ist einfach, die Gleichung mit x Punkt zu multiplizieren, also mit der Geschwindigkeit. Und das kriege ich da raus. Da kriege ich raus m mal x Punkt. x2 Punkt plus k mal x Punkt x. Ja, 0 mal x Punkt ist immer noch 0. Und jetzt sieht jemand, dass ich das als Zeitableitung schreiben kann. Und das hier auch. Ist vielleicht nicht so eindeutig, aber wenn Sie mal so an die Produktregel denken. Gesundheit. Was passiert denn, wenn ich x Quadrat, ich mache mal x Quadrat und davon die Zeitableitung. Was kommt denn da raus? Ja, also x ist eine Funktion von t und jetzt habe ich x Quadrat und will das ableiten. Ja, wenn man, das ist die Ableitung aber nach x. Das ist ja schon mal gut, weil jetzt haben, also ich schreibe es nochmal hin, also wir haben jetzt sowas, d nach dt, eine Funktion x von t im Quadrat. Das ist eine Kettenregel. Ne? Da haben Sie schon recht, also erstmal muss ich nach x ableiten. Aber dann noch die innere Funktion, weil ich will ja insgesamt nach t ableiten, gibt x dx nach dt, also x Punkt. Und naja, und da ist klar, d nach dx, x Quadrat gibt 2x. Klar? Ja? So ein bisschen ungläubig. Ja, das sehen wir gleich. Denselben Spaß mit x Punkt. Sie können sich es auch so herleiten. Jetzt machen wir es mal hier anders. Können das auch als Produktregel machen. Was kommt dann raus? Naja, den abgeleitet gibt x Punkt nochmal, gibt 2 Punkt. Plus den in Ruhe gelassen und den abgeleitet gibt x 2 Punkt. Naja gut, das ist dasselbe, also 2 x Punkt Punkt x Punkt. Ja, und wozu mache ich den Spaß? Naja, die Dinger hier habe ich ja da, ne? Also x Punkt mal x Punkt Punkt kommt hier vor, aber halt Faktor 2 zu viel, also machen wir es so. Also m halbe ja, das war das hier, x Punkt mal x Punkt Punkt ist das hier, aber mit dem 2 rüber, also ein halb, also steht hier m halbe Zeitableitung von x Punkt Quadrat plus gleiches Argument mit der Formel, einfach durch 2 teilen, dann kann ich da für x Punkt x ein halb Zeitableitung von x Quadrat schreiben. Bleibt immer noch 0 und jetzt ja, jetzt geht es hier weiter. Klar, das hier ist eine Summe, hier m und k sind konstant, also kriege ich da eine Größe, die Zeitableitung m halbe x Punkt Quadrat plus k halbe x Quadrat gleich 0 und das Ding nennt man Gesamtenergie. X Punkt ist halt einfach V, ne? Also m halbe V Quadrat. Ja, und das Ding hier, das nennt man kinetische Energie. Kinetisch heißt einfach, es bewegt sich was. Es ist irgendwie aus dem Griechischen. Kinese, Kinetics ist irgendwas, was ich, also Bewegung heißt das. Und das hier ist, das nennt sich potenzielle Energie. Und naja, also die hat ja irgendwas hier mit dieser Kraft zu tun, ja. Müssen wir uns gleich nochmal überlegen, was die mit der Kraft zu tun hat. Und manchmal schreibt man auch, weil das x beschreibt ja Translationen, also Verschiebungen relativ zu dem Ursprung hier, zu dem Nullpunkt, sagt man auch deshalb manchmal Translationsenergie. Ja, also meistens, also oft in der Experimentalphysik schreiben die Leute meistens E-Kin und hier schreiben wir Theoretiker meistens groß T. Und das Ding hier nennen eigentlich alle V, warum auch immer. Naja, aber das Ding hier, gut, das hier sagt dann kurz und bündig E-Punkt, also dE abgeleitet nach T. Gibt 0 und das heißt aber E ist E0 gleich Konst. Also wieder ein Erhaltungssatz und das ist der Satz von der Energieerhaltung. Aber immer nur, wenn die Kräfte so gutartig sind, bei eindimensionalen Bewegungen sind sie das eigentlich praktisch immer. Weil jetzt können wir nochmal scharf überlegen, was hat das V mit dem F zu tun? Oh, geht ja. Sie wissen es doch bestimmt schon, oder? Die experimentelle Physik, da macht man das doch auch. Oder schon wieder vergessen? Ach, gerade jetzt auch. Ah. In X3? Das sollte in X1 kommen. Ist ja egal, also jedenfalls. Gucken wir es uns mal an. Also F, was haben wir? Wir haben F gleich minus K mal X. Und das V, ich habe auch einfach eine Konstante, ich habe es einfach so gemacht. Ne? Also die kann man auch noch eine Konstante addieren, aber die tut nichts. Ja? Jetzt gucken Sie mal die zwei Dinger scharf an. Wie komme ich denn von dem V zu dem F? Na, ja. Genau, und zwar diesmal nach x einfach. Ja? Wenn ich das nach x ableite, also v' von x gibt einfach k mal x. Ne? Naja, und jetzt, na gut, jetzt liegt es nahe, die Rechnung da, die sollte funktionieren, egal wie das V aussieht. Das war jetzt ja nur ein Beispiel für diese Federkraft. Ja. Also allgemein, wenn ich sowas habe, also F besitzt Potenzial, das heißt F gleich minus dv nach dx. Und wenn das so ist, naja, dann steht mein, dann sieht meine Definitionsgleichung so aus. Und jetzt, naja, jetzt erinnern wir uns, den Energiesatz für den Spezialfall haben wir hergeleitet, indem wir hier mit x Punkt multipliziert haben. Ja. Dann, jetzt lasse ich es mal so stehen vor lauter Spaß. Also jetzt habe ich hier x Punkt Punkt. Dann multipliziere ich alles mit x Punkt. Das hier, das haben wir gerade uns überlegt. Das war ja gerade Frage? Kannst du ruhig fragen.
Nee, es ist zu dumm.
Nein, es gibt keine dummen Fragen.
Nee, absolute Basics. Das dv nach dx heißt einfach, ich leite das v nach x ab.
Genau.
Und dementsprechend ist ja. Ja,
okay. Ja. Ja gut, die Schreibweise muss man auch lernen. Ja? Also ich meine, ich weiß nicht, was Sie alles für Schreibweisen gelernt haben. Also in der Schule macht man meistens V'. Und jetzt kommen wir aber gleich, na heute nicht mehr, aber nächstes Mal am Montag haben wir ja dann drei Koordinaten, da muss ich wissen, wonach ich ableite. Und dann schreiben wir da brav d nach dx1, d nach dx2, d nach dx3. Aber egal, also jedenfalls den hier, den Spaß hatten wir da schon. Ja. Und das ist einfach die Zeitableitung von bisschen ordentlicher D. Und das war ja da unsere kinetische Energie oder Translationsenergie. Und jetzt auf der Seite, naja, das ist ja genau so eine Kettenregel. Ja? Wenn ich jetzt hier ordentlich bin und mir überlege, dass ja x eine Funktion von t ist, ja, dann steht hier die äußere Ableitung von v, also v nach x, x von t mal x Punkt. Das ist aber nichts anderes als, das Minus bleibt, ja, Das ist es, weil jetzt kann ich wieder das darüber. Plus, jetzt, ich, wie gesagt, ich bringe das einfach darüber, plus, jetzt lasse ich die Argumente wieder ganz einfach weg. Und da kommt natürlich 0 raus, weil wenn ich das darüber bringe, bleibt da 0 übrig. Und das ist E. Ja, dann machen wir auch hier Schluss. Also Sie können sich schon denken, wenn man das jetzt in 3D macht, kriegt man halt für jede Komponente nur so als Ausblick, was Sie da nächsten Montag erwartet. Also in 3D ist klar, dann hat man m halbe v Quadrat als Vektor, also m halbe. Ja, sie kann eine Bewegung in 1 Richtung, gibt einen x1-Punkt-Quadrat, dann eine in x2-Richtung und die ganzen Teilenergien addieren sich einfach. x-Punkt-Quadraten, was Sie jetzt neu lernen müssen, das ist schon so ein kleiner Schlenker, das nennt sich Differential, Vektoranalysis. Aber klar, dann habe ich natürlich auch eine dreidimensionale Kraft und dann gilt einfach für jede Komponente das hier. Also wenn es so ein V gibt, was bei eindimensionalen Bewegungen eigentlich trivial ist, weil wenn ich ein f von x habe, kann ich es meistens auch integrieren. Also es gibt kaum was, was wir je in der Physik haben, was sich nicht einfach integrieren lässt irgendwie. Vielleicht kann ich nicht einen geschlossenen Ausdruck finden, aber integrieren lässt sich in 3 Dimensionen, ist es nicht so einfach. Aber wenn es ein Potential gibt, dann, also Potential heißt jetzt hier, Potential setzt eine Funktion, die hängt halt von den 3 Ortskomponenten ab, beziehungsweise ich kann auch einfach sagen, es hängt von meinem Ortsvektor ab. Und jetzt ist halt, gilt halt für jede Komponente, dass das f1 minus, das Minus ist da, damit hier ein Plus gibt. Einfach, ja, weil hier das Minus, wenn ich es rüberbringe, gibt es ein Plus, weil ich will haben, dass ich was addiert zu was Konstantem. Und das f1 ist halt, wenn es ein Potential gibt. Ja, jetzt habe ich ja 3 Koordinaten, wo ich nach ableiten kann. Und dafür führt man jetzt so ein komisches Ableitungssymbol ein. Also dieses nennt sich Del-Operator. So ein gekrümmtes, so ein kalligrafisches D. Und das heißt einfach, ich leite V ab nach x1 und lasse x2 und x3 wie eine Konstante. Ja, also ich lasse die konstant und leite nach x1 ab. Und f2 ist minus dv nach dx2, da lasse ich x1 und x3 wie Konstanten und leite nach x2 ab. Und f3 und das machen wir am Montag dann ausführlich und da kann ich genau denselben Trick verwenden wie da und dann kommt raus t. Das kommt dann am Montag auch raus.